Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und heute habe ich Bernhard Werzer aus Österreich bei mir, der über Ordnungen und Beziehungen etwas erzählen kann, viele Fallbeispiele, die er in seiner Praxis als Betriebs- und Familienaufsteller, das hat nichts mit Schausteller zu tun, Familien- und Betriebsaufsteller gesammelt hat. Und ich bin gespannt, was er zu Ordnungen und Beziehungen uns zu erzählen hat. Gleich bei Neue Horizonte TV. Grüß dich, Bernhard. Schön, dass du gekommen bist aus Österreich oder gerade aus Bremen. Ja, ja. Du pendelst ja zwischen den Ländern.
Länder hin und her.
Hin und her. Aber bist gebürtiger Österreicher und interessierst dich für Ordnung und Beziehung. Und das Thema Beziehung hatten wir aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Interviews schon da, aber das ist das Thema schlechthin.
Genau.
Ja. Willst du dich da einfach mal vorstellen,
ja,
warum Ordnung genau. und Beziehung für dich so zentral, die zentrale Stelle im menschlichen Miteinander?
Genau. Ne? Also es gibt ein schönes Buch von dem Hypnotherapeuten. Wie heißt der jetzt? Das beginnt jedenfalls so, dass er sagt, ich hatte bei meiner Geburt einen großen Vorteil gegenüber anderen Kindern. Ich hatte Kinderlähmung.
Vorteil, und, okay. Ja,
und konnte mich 6 Jahre lang nicht bewegen. Dadurch habe ich gelernt zu beobachten. Mhm. Und das hat mir später einen Vorteil gegeben. Und bei mir war es so, dass ich natürlich auch von Geburt an zur Adoption weggegeben worden bin, aber nie adoptiert worden bin und herumgereist bin in der Geschichte. Mhm. Und dadurch wurde Beziehung und warum so etwas passiert und wie man das wieder in Ordnung bringen kann, zu meinem Hauptthema im Leben.
Spannend, ja. Ja.
Aber es ist so, die Ordnungen sind für mich so interessant und sie wurden natürlich von Bert Hellinger gefunden. Die Ordnungen werden gefunden. So wie die Erkenntnisse nicht gemacht werden können, werden Ordnungen gefunden.
Mhm. Ordnung, deswegen heißt sein grundlegendes Buch Ordnungen der Liebe.
Ne? Ordnungen der Liebe ist sein erstes Kursbuch und ich habe das gelesen und habe sofort gewusst, das ist dieses Thema. Mhm. Und ich habe mich dann in verschiedenen Seminaren und Kursen bei ihm weitergebildet und es ist einfach fantastisch, was man da lernen kann. Mhm. Mhm. Man muss dazu sagen, die Aufsteller, die sagen niemanden, wie er zu sein hat, sondern sie zeigen auf, was im Leben in der Ordnung ist und was aus der Ordnung herausfällt. Und beides ist auch im Leben wichtig. Mhm. Ja, weil wann wird für uns etwas besonders wichtig?
Wenn es nicht mehr da ist.
Wenn wir es verloren haben. Wenn wir es verloren haben. Ne? Zum Beispiel, wenn wir...
Also ein Fisch, der auf einmal auf Land ist.
Ja, aber wenn
bisher
wir,
hat das vielleicht
wenn
gar
wir
nicht
krank
gemerkt.
Sind. Mhm. Ne? Dann wird Gesundheit sehr wichtig. Mhm. Wenn wir kein Geld mehr haben, dann wird es sehr wichtig. Also der Verlust des Paradieses sozusagen, ne, ist der Antrieb dafür, dass man wieder diese Ordnung sucht. Ordnung ist überhaupt ein schönes Wort. Wenn man zum Arzt geht oder seinem Freund auf der Straße sieht, dann sagt man, alles in Ordnung. Mhm. Ist alles in Ordnung? Oder sagt, nee, du, mir geht's nicht gut oder solche Sachen. Mhm. Und jetzt, was kann man sich unter den Ordnungen vorstellen? Und da gibt es eine Frage. Es gibt in Beziehungen nicht nur Ordnungen, es gibt Ordnungen und Regeln. Mhm. Und jetzt gibt es die große Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Ordnungen und Regeln?
Du wirst es erklären.
Ja. Also Regeln werden gemacht, aber Ordnungen sind vorgegeben. Mhm. Sie sind nicht vom Menschen gemacht. Sie sind schon da, wenn der Mensch da ist. Ja. Zum Beispiel, was wäre eine Ordnung? Eine Ordnung auf dieser Welt ist, dass es Männer und Frauen gibt. Mhm. Das hat nicht der Mensch gemacht.
Das weibliche und das männliche Prinzip.
Das weibliche
Prinzip.
Und das männliche Prinzip. Ne? Mhm. Dann, was gibt es für Ordnungen in einer Familie? Jeder hat einen Vater und hat eine Mutter.
Noch.
Ja, noch.
Noch.
Ich sage noch. Ja. Ich glaube, das bleibt dieses Prinzip ziemlich lang bestehen. Mhm. Das ist ein Urprinzip, ist ein Grundprinzip. Mhm. Und wir haben alle einen Vater und Mutter und die waren vor uns da. Mhm. Also es ist nicht möglich, das umzukehren.
Nee.
Ja. Aber es wird in manchen Beziehungen, durch die Position, die wir einnehmen, glauben wir, wir könnten anstelle des Vaters treten oder anstelle der Mutter oder wir glauben, wir könnten sie auslöschen oder sie sagen, ich habe keinen Vater mehr oder keine Mutter mehr oder so. Ne? Und ja, das ist immer, was wir denken, aber wir müssen verstehen, dass das, was ich bekämpfe, werde ich nicht los. Sondern im Gegenteil. Je mehr ich gegen etwas kämpfe, desto mehr werde ich zu dem, was ich bekämpfe. Also zwei, die streiten, sind am Ende, wenn sie nicht aufhören, gleich. Also der Streit ist auch eine Beziehung. Ne? Und zwar bindet der Streit noch stärker. Es ist überhaupt nur möglich, sich in Liebe zu lösen.
Also im Streit bleibe ich. Man sagt ja auch, Hass ist das stärkste Bindemittel, was es gibt. Das stärkste Bindemittel,
richtig.
Ja, wenn du jemanden hasst, den Ex oder die Ex, dann ist die Bindung noch mal so stark sozusagen.
Richtig. Ja. Ne? Und jetzt ist etwas Grundlegendes bei Beziehungen. Ne? Was ist die Grundlage menschlicher Beziehungen? Und die Grundlage menschlicher Beziehungen ist Geben und Nehmen. Also Geben und Nehmen verbindet uns. Und das ist in der Familie so wie im Geschäft. Geben und Nehmen. Geben und Nehmen sollte eigentlich ausgeglichen sein. Ne? Aber es entsteht etwas durch Geben und Nehmen.
Eine Beziehung.
Nicht nur das. Es entsteht etwas, das nennt man Schuld und Unschuld. Denn wenn ich jemandem etwas gebe, sagen wir, ich bin ein Bäcker und ich gebe ihm Brötchen, dann
bin ich der Schuldner sozusagen.
Schuldet er mir was. Ja? Aber das ist auch in der Beziehung so. Ich gebe und ich nehme. Und jetzt gibt es Leute, die können zwar geben, aber sie können nichts nehmen.
Ich glaube, es sind weitaus mehr als umgekehrt.
Ja, das kann sein. Ne? Oder manche Leute nehmen nur und sie wollen nichts geben.
Oh ja.
Das Problem ist, wenn so etwas passiert, wir sind Menschen, wir sind ausgelegt auf Ausgleich. Wir wollen ja einen Ausgleich haben. Ne?
Durch dieses der sogenannte Energieausgleich.
Richtig, ne? Wie genau. Heutzutage kommt dieser Ausgleich nicht zustande, kommt die ganze Beziehung in eine Schieflage. Ja? Und der eine zum Beispiel ist jemand, der nur gibt. Ich sage, oh, ich gebe dir immer. Aber von dir brauche ich nichts. Diese Person überhöht sich.
Ja, ja, eindeutig.
Sie stellt sich über die andere Person drüber und dadurch ist die Beziehung sehr schwer. Natürlich gibt es Konstellationen, wo nur gegeben wird und andere nur nehmen. Darauf komme ich noch zu sprechen. Das gibt es. Ne?
Also die Mutter.
Richtig, also das und ist das die Familie.
Ne? Aber ich möchte noch, einzige
richtig, ich möchte, bevor ich zur Familie komme, noch auf der Ebene des Austausches zwischen Menschen bleiben, die nicht verwandt sind zum Beispiel oder auch Beziehungen gerade beginnen. Ne? Und hier wird der Austausch eben. Wenn einer nichts gibt, mehr zurückgibt, wird es vielleicht mit der Zeit, dass die Beziehung dann beendet wird. Ne?
Ja.
Man nennt dieses Schuld und Unschuld auch Lust und Unlust. Und auch in der Liebe gibt der eine Partner, so sagen wir der Mann, gibt der Frau und die Frau nimmt vom Mann. Und die Frau gibt dem Mann und der Mann nimmt von der Frau. Ne? Und so sind beide miteinander verbunden. Hier gibt es so einen kleinen Trick. Ne? Denn wir sind nämlich verpflichtet, nicht nur im Guten zu nehmen und zu geben, sondern man sagt dazu auch im Schweren.
Im Schweren.
Im Schweren, ja. Auch dann, wenn der andere etwas antut, hast du die Verpflichtung, ihm etwas zurück anzutun. Ja?
Das ist spannend, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, zum Ausgleich. Ne? Ja. Aber in unserer heutigen Zeit bei schweren Fällen übernimmt das natürlich die Justiz.
Okay.
Um was ich spreche, ist ja nicht Mord oder Totschlag oder so, sondern hier geht es im Alltag, wo man miteinander umgeht, in der Beziehung. Ne? Hier möchte ich etwas sagen. Es gibt hier eine Möglichkeit zum Steigern der Liebe im Austausch. Ich kann das steigern, indem ich, wenn ich etwas bekommen habe von meiner Frau, ihr etwas mehr zurückgebe, als sie mir gegeben hat. An Liebe, an Wörtern, an was weiß ich was. Ne? Sobald ich etwas mehr zurückgebe, kommt sie natürlich unter Druck und möchte das wieder ausgleichen und gibt mir etwas mehr zurück. Also ich kann den Umsatz der Liebe steigern, indem ich, wenn ich möchte, etwas mehr zurückgebe, als ich erhalte.
Das hört sich jetzt, Entschuldigung, das hört sich alles so ein bisschen händlermäßig und vertragsmäßig an.
Ja, das hört sich so an, aber es funktioniert.
Erstmal ein Stück distanzieren, okay, ganz formal, ja, geben, nehmen. Für mich ist Liebe nur Austausch. Ja, sich zu diesen, vorhin beschrieben hast, es gibt Menschen, die nicht geben können, es gibt Menschen, die ich nehmen können, die haben sowas wie Ventile in ihrer Hülle, die nur in eine Richtung gehen.
Richtig.
Ziel müsste es sein, sozusagen, dass es in beide Richtungen durchlässig ist.
Genau, ja. Mhm. Mir fehlt jetzt noch das zweite Beispiel, der Austausch im Schweren. Mhm. Ja. Und hier sehen wir das Raffinierte dabei, wenn wir so überlegen. Ne? Wenn mir jemand etwas angetan hat, habe ich die Verpflichtung, ihm etwas zurück anzutun.
Das verstehe ich nicht.
Weil der andere sonst nicht merkt, was er gemacht hat.
Ah, okay. Ja. Also um ihm zu zeigen,
meine
was er
Würde,
getan hat.
Ja. Um meine Würde zu behalten und dem anderen zu zeigen, das hat mir wehgetan.
Ja.
Ja. Also ich muss nicht das Opfer spielen und alles auf mich nehmen, nur weil der andere ausflippt oder so etwas, sondern ich habe schon die Möglichkeit, ihm etwas zurück anzutun. Nur, und hier gibt es den anderen Trick, etwas weniger. Denn sonst komme ich aus dem Streit nicht raus. Wenn wir uns die politischen Situationen im Nahen Osten ansehen und so, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat das jemals aufgehört?
Ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil ich mich mit der Bibel ganz gut beschäftigt habe. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn war damals, als es geschrieben war, ein Riesenfortschritt, weil dadurch die Blutrache sozusagen aus der Welt geschaffen wurde. Die Vorstellung, bis in wie viele Generationen, die wussten gar nicht mehr, was eigentlich passiert war, aber mit der Familie, da musst du sozusagen immer weitermachen.
Richtig.
Und Auge um Auge, Zahn um Zahn war damals, vor 3000 Jahren, war ein Fortschritt. Ja, damit soll es gut sein.
Richtig.
Schluss, aus.
Und deswegen der Hinweis beim Zurückgeben etwas weniger. Und nicht mehr, sondern weniger. Da komme ich aus dem Kreislauf raus von Rache und Vergeltung.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also wie viele Menschen denken, du hast mich verletzt, ich habe jetzt das Recht, sozusagen dir das doppelt und dreifach zurückzugeben.
Bei uns in den normalen Beziehungen geht es hauptsächlich um Verbales oder um Enttäuschungen und solche Sachen. Aber das ist nicht hier, geht es ja nicht um Blutrache und solche Sachen.
Ja.
Aber das übernimmt die Justiz, die Verbrechen. Es geht nur um das Verhalten, um das normale Verhalten.
Aber das ist spannend. Geht das auf Hellinger zurück, dass der das so klar formuliert hat?
Ja,
ist es wirklich so ernsthaft neu.
Ja.
Oder ich habe es damals, als ich es gelesen habe, verdrängt, dass ich tatsächlich sozusagen auch den Schmerz ein Stück zurückgeben muss.
Ja.
Damit der andere das
macht. Ja, den Schmerz, ich muss etwas zurückgeben. Ja, also man sagt dem anderen etwas antun. Ja, es muss ja nicht das Gleiche sein, aber etwas weniger. Man muss ihm mitteilen, das hat mir wehgetan und das ist deins. Das ist dein Schmerz, den brauche ich nicht. Ne? Ich gebe ihn dir wieder zurück. Ne?
Spannend. Okay. Also das war so das Grundlegende von Beziehungen.
Das Grundlegende von Beziehungen. Ja, aber jetzt entstehen natürlich Familien. Ja, also durch Vater und Mutter entsteht ein Kind und das Kind selbst kann nicht geben oder nehmen. Das Kind kann nur nehmen. Und man sagt, Leben hat nur eine Richtung und das ist immer nach vorne. Und die Eltern geben dem Kind nicht nur das Leben, sondern sie geben auch die Liebe und die Liebe fließt in dieses Kind hinein. Und sagen wir, nehmen wir jetzt mal an, wie Familienaufstellung so funktioniert, ein Ehepaar, drei Kinder und dann gibt es eine Fließrichtung dieser Liebe. Ne? Also die Energie geht von den Eltern zum ersten Kind, also das erste Kind empfängt von den Eltern, gibt aber weiter an das zweite und an das dritte. Das zweite Kind empfängt von den Eltern und vom ersten Kind. Gibt aber weiter an das dritte Kind. Das dritte Kind empfängt und empfängt und empfängt vom ersten und vom zweiten. Mhm. Es nimmt alles auf. Man nennt es ja auch meistens das Nesthäkchen. Das ist meistens der Kleine.
Ich war der Siebte.
Der Siebte. Ne? Wenn alles in Ordnung ist, und wir sprechen immer über die Ordnungen, und natürlich ist im Leben immer wieder alles in Unordnung auch. Und das darf auch sein.
Muss.
Ne? Muss auch wieder immer in Unordnung kommen. Ne? So, aber wenn es in Ordnung wäre, das System, dann kümmert sich das kleinste Kind im Alter um die Eltern. Und da gibt es zurück. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ja, ich habe meinen Vater gepflegt. Ja. 5 Monate, 24/7.
Ja.
Ja.
Also das sind Ordnungen. Ja. Diese Ordnungen sind natürlich immer übertretbar und die Leute legen sie anders aus und sagen, nein, ich mache das anders und so. Zu den Aufstellungen kommen Menschen, die da interessiert sind, wieder in Ordnung zu kommen. Mhm. Ja. Alle anderen lässt man in Ruhe und sagt, nein, wurschtel nur so weiter. Ne. Das so die, also ja, so, wir müssen das anschauen. Das kommt ja nicht, das wurde ja nicht von jemandem erfunden, sondern gefunden. Es orientiert sich ja an der Wirklichkeit. Mhm. Ja? Und die Wirklichkeit ist etwas, was wirkt. Mhm. Es hat immer eine Wirkung. Anne Ryan, die amerikanische russisch-amerikanische Schriftstellerin, hat gesagt, natürlich können Sie die Wirklichkeit ignorieren. Aber Sie können die Konsequenzen aus diesen Ignorieren nicht mehr ignorieren. Mhm. Sie werden immer Konsequenzen haben. Mhm. Ne? Und die Konsequenzen können manchmal in manchen Fällen verheerend sein. Mhm. Also in sehr vielen Aufstellungen geht es, wenn man das so sagen darf, um Leben oder Tod. Mhm. Denn im Prinzip gibt es nur zwei Bewegungen. Es gibt eine Bewegung, die das Leben fördert,
ja.
Oder eine Bewegung, wo man sagt, da stoppt das, da geht der raus. Ne? Mhm. Das sind die zwei großen Bewegungen. Ne?
Also da gibt es nicht die Trias, das Stillstand und Rückschritt, sondern es gibt entweder lebensfördernd.
Ja, ja, eben lebensfördernd oder es ist, wenn man sagt, oder die Person geht in den Tod. Ne? Mhm. So, jetzt haben wir diese Ordnungen. Die Ordnungen sind aufgestellt die Rangfolge in der Familie ist nach Eintritt in das System.
Das heißt, so werde ich mich weiter erinnern, also auch ungeborene Kinder spielen da eine Rolle in dem System.
Ja, also zuerst mal muss man die ganze Familie anschauen. Hier sind die Großeltern, der Vater, die Mutter, die Brüder, die Tanten, die Schwestern. Immer der früher ins System eingetreten ist, hat vor dir den Platz. Mhm. Ja. Also er steht auf seinem Platz vor dir. Mhm. Das heißt nicht, dass der jetzt einen Platz hat, der wichtiger wäre oder weniger wichtig, sondern er ist nur auf einem anderen Platz. Mhm. Ja? Und bei der Familienaufstellung und Betriebsaufstellung geht es darum, die Ordnung zu finden, wo ist mein Platz im Leben? Mhm. Wo ist mein Platz? Und ich bin ausschließlich nur auf meinem Platz am stärksten. Mhm. Sobald ich den verlasse und glaube, ich müsste die Position für die Mutter oder den Vater oder den verstorbenen Onkel oder den Opa, der im Krieg geblieben ist, einnehmen, verliere ich an Kraft.
Ich kann das bestätigen. Ja. Ich habe über 25 Jahre auf dem Platz meines Bruders gestanden, der sich das Leben genommen hat und wir waren sehr nah. Und ich habe unbewusst seinen Platz eingenommen und erst durch dieses Buch Ordnung der Liebe damals ist mir das bewusst geworden, was ich eigentlich getan hatte. Ja. Und tatsächlich habe ich so bestimmte Symptome von ihm übernommen gehabt. Ja. Und ein Jahr später war das vorbei. Ja. Von da an nie wieder aufgetreten.
Genau. Ne? Dazu möchte ich sagen, komme ich gleich nochmal dazu. Es gibt jetzt drei große Rangordnungsübertretungen.
Drei.
Ja. Mhm. Und wie ich das zum ersten Mal gehört habe, was meint er damit? Was ist da gesagt? Aber es ist sehr, sehr interessant und durchaus nachvollziehbar. Die erste große Rangordnungsübertretung lautet, ich für dich und du für mich.
Oh, oh.
Was bedeutet das? Also ich erkläre das in den Seminaren immer natürlich ganz klar, damit man das immer gut verstehen kann. Jeder Mensch hat eine Aufgabe in seinem Leben und ein Schicksal. Ein mehr oder weniger von uns beurteilt schweres oder schönes Schicksal oder so. Und ich übertrete sofort meinen Rang, wenn ich Sachen für jemand anders übernehme, die eigentlich er selbst machen sollte.
Das heißt, dieser Spruch, einer trage des anderen Last,
ja,
ist eigentlich völlig daneben.
Ja,
also
ich glaube, müsste man noch
Paulusbrief.
Ja, ja, müsste man noch präzisieren, was da gemeint ist. Da ist vielleicht eine Schicksalsgemeinschaft mit einem Volk gemeint. Ne? Das, das ist wieder was anderes. Aber auch in Familien, ich übernehme, der ist so arm, ich habe Mitleid mit ihm und ich übernehme jetzt ein. Sehr viele Partnerschaften entstehen dadurch. Mhm. Ja? Also man sieht, eine Frau hat ein Problem mit ihrem Mann oder ihrer Mutter und da ist ein Mann, der sieht das Ganze und hat aber auch ein Problem mit seinem Vater oder seiner Mutter und die kommen zusammen und unbewusst versprechen sie sich, wir werden die Probleme jetzt zusammen lösen. Ich löse deins, ich als Frau bin deine Mutter und du als Mann bist mein Vater und damit wird das Ganze gut werden. Und wir sehen das sogar in den Firmen drinnen, wo ja dann der Chef als Vater verwechselt wird oder die Mitarbeiter durcheinander kommen, wo sie das Problem selbst nie angesehen haben, sondern wo sie jemand anders dafür haben, der das lösen soll. Mhm. Und man kann kein Problem für jemand anders lösen. In dieser Hinsicht
ist eine Anmaßung
nicht.
Im Prinzip.
Ja, ist eine Anmaßung. In dieser Hinsicht nicht. Nicht in dieser Hinsicht. Aber ich kann für jemand anderes das Auto reparieren. Aber ich kann nicht seine Einstellung zu seiner Mutter oder zu seinem Vater verändern. Das kann ich nicht. Das
aber
darf ich
nicht. Wie viele Kinder haben sich irgendwie stillschweigend verpflichtet, das Schicksal der Mutter, das Schicksal des Vaters, also gerade, ich denke jetzt an gerade beim Thema Alkohol, ich übernehme das für dich.
Ich übernehme das für dich. Das ist einmal ein Versprechen und es wird meistens sogar aus Liebe gemacht.
Natürlich.
Aus Liebe. Ne?
Ja.
Und die zweite große Rangordnung, Übertretung, lautet, ich folge dir nach.
Oh ja.
Ja. Und das bedeutet, egal, ich gebe mein ganzes Leben auf, ich gebe auch meine Ziele und Wünsche auf, ich folge deinem Leben. Und wenn es in den Tod geht. Wir haben das ganz berühmt gesehen bei Andreas Gabalier, dem österreichischen Sänger, denn sein Vater hat sich ja umgebracht und eine Zeit danach hat sich die Tochter, also den Gabalier, seine Schwester, auch umgebracht. Wir sehen das sehr oft am Land, wenn Selbstmorde sind, dass danach, ein paar Jahre danach, der Sohn oder die Tochter folgen. Ich folge dir nach, ist die zweite Rangordnung Überträgung. Also ich sage immer, du darfst alles und du sollst alles von deinen Eltern nehmen, was du kriegen kannst, was für dich interessant ist, von Vater und von Mutter, alles. Aber du hast die Verpflichtung und die Aufgabe, daraus etwas Eigenes zu machen. Etwas komplett Eigenes. Die Kraft und die Energie, die ist da, die hast du bekommen. Aber du musst etwas Eigenes daraus machen. Nur jemandem zu folgen heißt, ich kopiere den anderen. Ich übernehme keine Verantwortung für das Leben. Ich mache nichts Neues. Und das ist kein Leben. Das ist ein Folgen. Das ist die zweite große Rangordnungsübertretung. Und die dritte heißt, ich sühne.
Das heißt, da müssten in dieser, ich glaube, es ist auch so in unserer Gesellschaft, in der deutschen, ganz viele, mit diesem Thema Zweiter Weltkrieg.
Ja, ja, ja.
Meine Väter oder Großväter haben etwas Grausames getan oder ihnen wird das.
Ja, also wir sind ja.
Ich sühne für die.
Richtig, also es ist ja nicht nur das deutsche Volk, wir haben ja das russische Volk und so. Sie waren ja alle beteiligt. Die haben ja alle ihre Väter im Krieg gehabt und die Mütter waren zu Hause. Und die haben ja alle das noch immer, auch Enkelkinder tragen das noch weiter und haben Schuldgefühle im Krieg. Nicht? Aber ich möchte politisch nicht viel darüber sagen. Wir bleiben bei der Familienaufstellung. Und jetzt muss man aber mal verstehen, was ist denn Sühne? Also Sühne ist ein Vorgang des Ausgleichs. Ich möchte durch eigenes Leiden ein Leiden ausgleichen, das jemand anderen erlitten hat.
Seven Lives, entweder Film, durch sieben Leben.
Ja. Entweder durch mich oder durch einen meiner Familienangehörigen wurde jemand ist jemand zu Schaden gekommen. Und ich denke, wenn ich jetzt so viel leide wie der andere, das ist immer quitt. Das ist Sühne. Natürlich hat das überhaupt keinen Sinn. Das geht überhaupt nicht. Da leiden eben zwei Leute. Und wäre sinnlos im Endeffekt, diese Geschichte. Das sind die drei großen Rangordnungsübertretungen.
Und, ich für dich, du für mich.
Ja, ich für dich.
Ich folge dir nach.
Ich folge dir nach.
Ich sühne.
Ich sühne. Ich sühne.
Ich sühne.
Ich sühne. Ne? Mhm. Und sehr viel in diesen Aufstellungen können wir sehen, dass das mitgenommen wurde aus der Familie oder übertragen worden ist in der Familie. Ne? Und dass sich die, die Menschen mit Familienangehörigen und Mitgliedern, denen es, ja, die ein schweres Schicksal hatten, ich sage schweres Schicksal, ich meine ein komplexes Schicksal eigentlich. Ich möchte das nicht bewerten. Ne? Schicksale kann man nicht bewerten, denn sie sind einfach da. Ne? Mhm. Und dass sie diesem Schicksal folgen und dass sie wie hypnotisiert sind und dass sie dann auch Schicksale übernehmen. Aber sie machen das nicht bewusst. Mhm. Sie machen das völlig unbewusst. Und da kommen wir auf die Ebene des Gewissens. Und das spielt ja bei den Familienaufstellungen und überhaupt bei den Aufstellungen eine sehr große Rolle. Mhm. Denn es ist kaum bekannt, außerhalb der Aufstellungsarbeit, was die Funktionsweise des Gewissens ist und welche Gewissen es überhaupt gibt. Mhm. Wir haben ein individuelles Gewissen, wir haben ein kollektives Gewissen und wir haben ein geistiges Gewissen. Ja? Und okay. Die Funktionsweise des Gewissens auf der individuellen Art, ja, ist... Was glaubst du, Götz? Muss ich mal fragen.
Na gut, also ja. Das Über-Ich, wie auch immer, dass ja. ich mir etwas geschaffen habe, ja. als einen mein Maßstab, ja. 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 an dem ich die Handlung ja. von anderen und vor allen Dingen von mir selber ja. messe. Mhm. Ja, ob genau. ich dagegen verstoße oder, ja. Ja. oder nicht.
Okay. Auch in den Seminaren, wenn diese Frage gestellt wird, und ich stelle manchmal Fragen, nur um zu zeigen, schau mal, du verwendest lauter Wörter und du handelst sogar danach und weißt nicht, was es wirklich ist. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, all unser Bewusstsein findet ja auch im Denken statt, nicht nur im Fühlen und im Handeln. Und all unser Denken sind Bilder. Mhm. Ja? Und jetzt frage ich, wann haben wir denn die Bilder kennengelernt? Und es war natürlich, wie wir als Kind aufgewachsen sind, wurde uns die Welt gezeigt und die Bedeutung dieser Bilder und die Ladung der Emotion kommt auch noch dazu. Mhm. Das ist ein Pferd, das ist eine Kirche, das ist gut, das ist schlecht, so muss man leben, so muss man. Und das wurde uns in der Kindheit gezeigt und das nehmen wir mit. Doch wenn wir erwachsen werden, müssen wir die Bedeutungen der Bilder eigentlich ändern. Wir müssen sie neu, das kommt normalerweise in der Midlife-Crisis. Ne? In der Midlife-Crisis bricht plötzlich das ganze Gerüst zusammen und statt dass man nach außen geht, schaut man plötzlich nach innen und sagt, vielleicht ist es doch nicht auf der Außenseite, vielleicht ist es ja in mir. Ne? Und dann kommt es eben zur Hinterfragung des Selbst, was ja eine wichtige Angelegenheit ist. Ne? Ja. Frage, ob man das dann überhaupt findet. Ne? Aber daher sind ja diese ganzen Geschichten da. Ne? So, wenn wir jetzt diese ganzen Sachen mit Gewissen haben, weißt du, dass die schlimmsten Sachen mit guten, nur aus gutem Gewissen geschehen?
Oder zur Salvierung, ja. oder, damit ja. das Gewissen
ja.
beruhigt
ist. Ja, richtig. Ist. Wie beginne ich zum Beispiel mit gutem Gewissen einen Krieg? Wirklich einen Krieg? Indem ich die Schuld dem anderen gebe. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ne? Gewissen selbst ja, ist Folgendes. Gewissen ist wie ein inneres Organ. Ja? Und dieses Organ zeigt uns an, ob ich gerade eine Handlung tätige, die mich zu meiner Gruppe zugehörig macht, oder wo ich eine Handlung tätige, wo ich diese Zugehörigkeit gefährde.
Was ja Todesgefahr ist.
Richtig. Die Zugehörigkeit, also das ist ja einer der ersten Triebe, die auftauchen. Nach der Geburt hat man Zugehörigkeits- und Nahrungstrieb. Das ist von 0 bis 2 Jahre, ist der wichtigste. Und die Zugehörigkeit ist für uns sehr wichtig. Ich mache oft so ein flapsiges Beispiel. Beispiele sind immer an den Haaren herbeigezogen, ist ja klar. Nicht? Sagen wir, ist ein junger Mann, er ist 15 Jahre alt, ist zu Hause und... eigentlich möchte er gerne rauchen, aber die Eltern sind komplett dagegen. Also nicht rauchen, schon gar nicht im Haus und bla bla bla. Aber die Eltern fahren Urlaub nach Mallorca und er ist allein zu Hause. Was wird er machen? Er wird natürlich zu Hause rauchen. Und da ist die Frage, raucht er jetzt mit einem guten oder mit einem schlechten Gewissen?
Mit Sicherheit mit einem schlechten
Gewissen. Natürlich, nicht? Weil er eine Handlung tätigt, die die Zugehörigkeit zu den Eltern in Gefahr bringt.
Mhm. So wie jetzt mit den oder Aufschriften der Zigarettenpackungen.
Genau. Richtig, also, Gewissen. Nicht? Ja. So, jetzt ist aber Folgendes. Wenn ich bei meinen Eltern oder auch in der Firma oder üben, immer alles mache, was meine Eltern sagen, ja, dann kann ich mich nicht entwickeln. Mhm. So, eigentlich ist die Entwicklung einer Person nur mit schlechtem Gewissen möglich.
Spannend.
Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, also die Wertigkeit, die wir haben, gutes Gewissen, schlechtes Gewissen, die wird oft komplett umgedreht. Ich muss manchmal ein schlechtes, wenn also bei mir bei den Aufstellungen sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, sage ich, ja, rauchst du gerne? Sagt, Wunder, ich rauche so gerne. Sage ich, wieso soll ich dann aufhören zu rauchen? Ja, eben. So. Aber sagt, ja, sie hat ein schlechtes Gewissen dabei. Sage ich, ja, rauch mit schlechtem Gewissen. Ne? Das musst du ertragen lernen, ne, diese Geschichte. Ich kann nicht gegen den Wunsch einer Person, dass sie gerne etwas macht, agieren. Das geht nicht. Erst wenn die Person das komplett ablehnt. Ne? Und Rauchen weiß man ja, dass das immer für Vater und Mutter auch ist. Ne? Das Inhalieren der Liebe, ne, das, die man haben möchte und solche Sachen. Ne?
Das kannst du nochmal.
Das Inhalieren der Liebe.
Ja, nicht,
ja. Ich rauche dich ein, nicht, möchte dich in mir drinnen haben, wie Essen natürlich auch. Nicht? Ja, das ist das individuelle Gewissen, zeigt nur ausschließlich
Zugehörigkeit.
Und die ist für die Zugehörigkeit zuständig. Dann kommt aber das kollektive Gewissen. Und das individuelle Gewissen können wir spüren, das kollektive können wir nicht spüren. Das ist nicht möglich. Das kollektive Gewissen hat nur eine einzige Funktion. Es zeigt, es sorgt dafür, dass jeder, der dazugehört, auch dazugehören darf. Also, wenn wir Leute ausstoßen aus unserer Familie, oder aus unserer Gesellschaft, ja, dann wird meistens, also in vielen Fällen, ein Kind oder ein Enkelkind danach diese Person vertreten.
Ja.
Dieses kollektive Gewissen.
Das schwarze Schaf in der Vorgeneration findet
kommt dann, Entsprechung. Kommt dann dorthin. Ne? Es sorgt dafür, dass das ganze System wieder heil ist. Das ist seine einzige Funktion. Und es ist nicht spürbar und man sagt, es ist auch nicht fair, weil was kann das Kind dann dafür? Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite, für das Große und Ganze ist es schon fair. Für das große Ganze, für die Einzelperson ist es nicht fair. Und manchmal kollidieren das kollektive Gewissen mit dem persönlichen Gewissen. Da gibt es einen Streit. Ne? Da muss man schauen, wie das geht. Und dann gibt es noch die geistige Ebene. Und auf der geistigen Ebene gibt es nur die Zuwendung für alle, wie sie sind. In den Aufstellungen versuchen wir oft, wenn es sehr schwere Fälle geht, wir versuchen immer auf diese Ebene zu kommen. Und diese Ebene, die möchte ich so beschreiben, mit einem Gedicht von Rumi, dem berühmten Sufi-Dichter.
Ja, Meister.
Und er hat gesagt, jenseits von Gut und Böse gibt es einen Raum. Und ich hoffe, eines Tages dich dort zu treffen. Und dieser Raum wird in der Familienaufstellung dargestellt. Dieser Raum, jenseits von Gut und Böse.
Also wo im Prinzip kein Urteil, gefällt wird.
Ja.
Keine Bewertung, sondern erstmal nur beschrieben so und anerkennen, was ist.
Ja. Das ist der Satz, der Satz. Anerkennen, was ist. Ich habe mir da Gedanken mal jetzt gemacht und so was, anerkennen, was ist. Das ist aber noch keine Liebe. Ja, ich brauche den Vater nicht lieben oder die Mutter muss ich nicht lieben. Ich muss ihn aber lernen anzuerkennen, wenn ich mich entwickeln möchte, denn ohne sie hätte ich ja kein Leben.
Nee. Ja. Das sind meine Wurzeln.
Ja. Ja. Und ich muss verstehen, sobald ich gegen Vater oder Mutter vorgehe, gegen wen gehe ich denn dann auch vor? Natürlich gegen mich selbst.
Natürlich.
Ne? So, ich schädige mich selbst damit. Ne? Viele kommen und sagen, ja, aber ich kann dann meinen Vater nicht lieben. Ne? Der hat uns verlassen, der hat uns das und das angetan. Das musst du nicht. Aber du kannst ihm hingehen und sagen, als Stellvertreter, du bist mein Vater und ich bin dein Sohn.
Stellvertreter. Vielleicht sollten wir für die, die von Familienaufstellung, Betriebsaufstellung überhaupt noch nichts gehört haben, die wirklich keinen blassen Schimpf haben, was da eigentlich geschieht, nochmal die Grundstruktur, was geschieht eigentlich in sogenannten Aufstellungen?
Ja.
Dass du das
in Aufstellungen ganz kommen wir, genau. Worten also es gibt verschiedene Arten der Aufstellung. Man kann Einzelarbeit machen. Das ist aber relativ begrenzt, die Einzelarbeit. Aber in manchen Fällen.
Das heißt mit irgendwelchen Figuren oder.
Ja, ich mache es meistens Zettel. In Trance. Ja, ich sage, mach die Augen zu und dann kommt die ganze Familie vor dir. Ne?
Okay.
Es ist aber relativ begrenzt, ja, die Aussagen sind auch relativ begrenzt, aber sogar in Gruppenaufstellungen genügt manchmal eine Einzelaufstellung. Also wenn jemand kommt und er setzt sich nebenhin, auch wenn die ganze Gruppe da ist und ich merke, das ist ein Problem, das kann der alleine regeln, sage, mach mal die Augen zu. Und innerhalb von 10, 15 Minuten kann das auch durch ihn. Man muss aber wirklich noch etwas dazu sagen, arbeiten tun dann, wie arbeiten Menschen in den Aufstellungen? Sie stellen sich völlig neuen Perspektiven. Mhm. Und dadurch, dass sie den Kanal zu diesen neuen Perspektiven öffnen, bekommt die Seele die Möglichkeit, endlich das auszudrücken, was sie wirklich will.
Mhm.
Ja? Also die Hauptarbeit wird danach von der Seele übernommen. Ja? Der Mensch der öffnet sich nur und lässt etwas zu, das er bis jetzt abgelehnt hat.
Ja, also er macht sie auf.
Richtig, er macht auf. Ja, richtig.
Das, ja, das Zulassen.
So ist manchmal in den Gruppen, in den Seminaren, wenn einer kommt und er sitzt daneben und dann merke ich auch, da ist nicht mehr viel nötig. Dann mach mal die Augen zu und du siehst jetzt das oder das und so. Nicht? Und dann geht es 10 Minuten in der Person richtig ab und danach ist das Thema erledigt.
Mhm. Ja?
Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir eine Aufstellung machen und das sind Stellvertreter. Also bei Seminaren hast du 3 Möglichkeiten, an Seminaren teilzunehmen und alle 3 sind gleich interessant und gleich wichtig. Die erste Möglichkeit ist, du kommst zu einem Seminar und setzt dich hin und bist 1,5 Tage nur am Zuschauen. Du machst nicht mit, aber du nimmst teil. Und wie schon das Wort teilnehmen heißt, du bist ein Teil des Ganzen.
Ja.
Das zweite ist, du findest es interessant und wenn du aufgefordert wirst, stellst du dich auch als Stellvertreter zur Verfügung. Dann kommst du in die Mitte des Raumes und übernimmst die Rolle von einem völlig fremden Person.
Oder Menschen.
Ja. Menschen. Stellst dich dorthin und möchtest, also du stehst dann dort. Als
du erfährst auch nichts.
Nein, du erfährst, du weißt nur, du bist der Großvater, Menschen. Aber es ist nicht einmal, bei verdeckten Aufstellungen muss man das nicht einmal sagen. Ne? Aber du bekommst plötzlich Impulse. Die Impulse sind von allen menschlichen Regungen da. Es kann sein, dass du weinen musst oder schreien musst. Es kann sein, dass du in Liebe verspürst für jemanden, dass du lachen musst, dass du herumrennst. Es kann sein, dass du gar nichts spürst und einfach nur da stehst oder dich am Boden hinlegst oder so. Ne? Und diese Personen sind so wie ein Röntgenbild. Man kann in die Familie durch diese Person hineinschauen. Sie zeigen uns etwas, das wir vorher nicht wussten. Das ist nämlich das Spannende daran. Ja? Wenn wir es vorher schon wussten, dann braucht man da nicht viel machen. Aber sie zeigen uns etwas. Und es ist eine unerhörte Entwicklung, wenn ich als Stellvertreter wo stehe und plötzlich spüre ich, wie diese Person sich gefühlt hat und wie sie handeln musste. Und dadurch kann ich natürlich mein Wissen und mein Bewusstsein total erweitern.
Es ist ja, man muss mal sagen, das ist ja schon ein ziemlich heftiges Phänomen, dass man in einem Kreis oder in einem Raum steht für eine Person, die man nie zuvor gesehen hat, die vielleicht sogar schon gestorben ist und auf einmal so fühlt.
Ja.
Und also ich im Prinzip die morphische Resonanz, die der Rupert Sheldrake da propagiert, also dass es Felder gibt, Informationsfelder, Beziehungsfelder, kollektive Felder, wo offensichtlich dieser Stellvertreter in dem Moment, weil er da steht, in Resonanz tritt.
Ja.
Und das kann, also ein Freund von mir sagte, ich habe da für einen Depressiven gestanden und ich hatte wirklich am liebsten welche aus dem Fenster gesprungen.
Ja.
Also das geht an Grenzen, die man sich so nicht vorstellen kann. Aber, wie du gesagt hast, es zeigt oder es kann etwas aufzeigen, was völlig im Verborgenen war.
Ja, und das ist das Wichtige für die Person, die aufstellen lässt.
Das wäre jetzt die dritte
Gruppe. Möglichkeit. Ne? ich persönlich, ich habe zweimal meine Familie aufstellen lassen und es war ein sehr, sehr bewegender Moment.
Na klar.
Es ist, meine Mutter ist schon lange gestorben und ich konnte ihr nie sagen, dass ich, dass das Ganze jetzt vorbei ist und so. Man steht natürlich Tränen überströmt. Für dich ist das die Stellvertreterin an die Mutter.
Ja.
Das ist die Mutter.
Ja.
Und es löst sich das ganze, der ganze Druck dann in dir. Ne? Aber ich habe in den letzten Jahren auch sehr viele Stellvertreter gestanden und das ist ein ganz tolles Erlebnis, als Stellvertreter zu stehen. Da man hier ja die ganzen Urtypen der Menschen mitbekommt, den Aggressiven, den Depressiven, der die Frau liebt, der weggehen möchte, der zu viel Druck hat und so. Und man bekommt so eine große Ahnung, weil man in die Schuhe der anderen Menschen schlüpft.
Die Mokassins.
Ja, es gibt auch bei den Familienaufstellungen Übungen. Ne, zum Beispiel eine Übung, die sehr wirksam ist. Man steht, die ganzen Teilnehmer stehen auf und dann sagt man, jetzt machst du einen Schritt vorwärts. Und wenn dieser Schritt getan ist, du steigst in die Schuhe deines Vaters. Und dann siehst du alles aus der Perspektive deines Vaters. Also lauter solche
Übungen,
symbolisch natürlich. Mhm. Und man sagt ja, wie willst du mein Leben bewerten, wenn du nicht einmal in meinen Schuhen gelaufen bist?
Genau. Ne?
Und das sind eben diese Sachen. Ne? Also man bekommt ein sehr großes Spektrum an Erfahrung in Menschlichen. Was ist das Menschliche? Was sind die Beziehungsebenen? Ne? Man kann aber allerdings, bei Firmen ist das sehr häufig, auch abstrakte Elemente aufstellen. Das ist zum Beispiel, man hatte eine Heilpraktikerin, und die hatte nicht so viel Erfolg und sie hatte auch mit den Kunden nicht so, sie hat nicht so viele Kunden oder so. Nicht? Und dann habe ich gesagt, na, stell mal auf. Und wir haben eine Dame ganz am Ende des Raumes gestellt. Nicht? Und dann habe ich noch zwei Personen, eine männliche und weibliche, an die Seite gestellt und habe gesagt, das ist ein Kunde von dir und der braucht dich. Und ich habe die Kundin immer rufen lassen, ich brauche dich, komm zu mir. Ne? Und jedes Mal, wenn diese Heilpraktikerin dorthin gehen wollte, habe ich hinten an der Hosenschnalle einen Gürtel gefasst und habe einen Widerstand gebaut. Und das ging dann so lange und sie wollte da den Widerstand nicht brechen. Sag ich, geh hin, die braucht dich wirklich, die braucht dich wirklich. Und im Endeffekt hat sie sich losgerissen mit richtig viel Durchsetzungsvermögen und Widerstand und ist hingelaufen und die zwei Personen sind nachgelaufen. Ne? Und ich habe zu ihr nachher gesagt, was glaubst du, was diese zwei Personen waren, die dir jetzt da gefolgt sind? Sagt sie, ja, mein Vater und meine Mutter oder Erfolg und so. Ja, sage ich, ja, es war der Erfolg und der Gewinn. Denn der Erfolg, wie schon das, der Name sagt,
es folgt dir nach.
Ne? Er folgt. Du hast immer Erfolg. Ne? Auch wenn du still sitzt, dein Erfolg ist, dass der neben dir auch still sitzt und nichts tut. Ne? Also der Erfolg ist immer da. Der Gewinn ist auch immer da. Die Frage ist, was machst du? Wir wollen alle Erfolg haben, aber was machen wir dafür? Und dann kann man noch, man kann dann noch verschiedene Aufstellungen machen mit der immerwährenden Liebe und also Strukturaufstellungen nennt man das. Oder man kann Produkte aufstellen, also für die Einführung am Markt, um zu sehen, ob diese Produkte, die Kunden aufstellen, man kann die Abteilungen aufstellen und man kann schauen, wie sind diese Produkte, wie können sich die am Markt da bewegen. Man kann Klienten aufstellen und sagen, warum kommen die Klienten nicht zu dir? Was ist da los in deiner Geschichte?
Also ohne, dass das Ganze magisch ist und also dass wir beim Voodoo
Na gut, es ist immer ein bisschen Magie dabei. Ne? Und die Familienaufstellung kann nicht alles. Und der Aufsteller kann auch nicht, der hat deutliche Grenzen auch. Ne? Und wir müssen darauf vertrauen. Ne? Und es hängt eben damit zusammen, wie wir in die Aufstellung hineingehen. In die Aufstellung sollte man eigentlich in eine Haltung hineingehen, die heutzutage nicht mehr so propagiert wird. Und diese Haltung heißt Demut. Demut wird sehr oft verwechselt mit Devot.
Ja? Aber in sich Demut, unterwürfig machen.
Ja, ja. Aber Demut, das ist das Wort Mut drin. Und wir können sagen, wir haben drei Arten von Mut. Es ist der Übermut, der Mut und die Demut. Übermut wissen wir alle, Übermut tut selten gut. Ne? Mut brauche ich im alltäglichen Leben. Wenn eine Mutter mit drei Kindern in Hamburg über eine ungeregelte Kreuzung gehen will, das ist Mut, würde ich sagen. Ne? Aber die Demut ist der Mut, nach innen zu gehen, sich dem zu stellen, wovor man Angst hat, und seinen Platz einzunehmen. auf seinen Platz zu gehen. Das ist die Demut. Ne? Und auch der Aufsteller muss auf seinen Platz gehen. Er kann nicht immer alles regeln, kann nicht immer alles machen. Er hat seine Grenzen. Ne?
Könntest du das vielleicht, also am griffigsten und am besten übertragen auf andere Dinge, kann man es, wenn eine Geschichte, also wenn ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, wie sich etwas lösen kann. Mhm. Ja, und wie eine Beziehung, die vielleicht sozusagen auf der körperlichen Ebene gar nicht mehr existiert, weil der eine Mensch tot ist, was wir tot nennen, wie so etwas erfolgreich wieder in Ordnung gebracht werden. Ich glaube, ein ganz konkretes Beispiel wäre für unsere Zuschauer noch besser nachvollziehbar. Mhm.
Sofort möchte ich noch etwas sagen wegen Grenzen.
Ja.
Ja, und Grenzen ist ja ein großes Thema heutzutage auch. Und da ist auch wieder so ein Paradox verborgen. Und da möchte ich fragen, Götz, wie öffnen sich Grenzen oder wodurch öffnen sich Grenzen?
Also in der Biochemie sind es manchmal Enzyme oder die Abwesenheit von Adrenalin.
Das ist das schöne Wort immer wieder Anerkennung.
Anerkennung.
Ja. Und das ist ein Beispiel. Nicht? Also sagen, du hast ein schönes Haus mit Garten und allem drum und dran und du hast einen Nachbarn und der anerkennt deine Grenzen. Mhm. Er anerkennt dein Eigentum, er anerkennt dein Wesen, deine Familie.
Und dein Anwesen.
Ja, und er achtet es. Er achtet es. Mhm. Würdest du diesen einladen in dein Haus?
In
diese
mein
Person,
Haus?
Ja. Er achtet dich. Er anerkennt deine Grenze. Würdest du ihn einladen?
Das kommt auf die persönliche, in mein persönliches Interesse an, natürlich.
Okay, klar, ja. Jetzt hast du einen Nachbarn, der anerkennt dich nicht. Mhm.
Den würde ich nicht einladen.
Ja. Das ist das Beispiel. Klar. Ja? Also die Grenze öffnet sich, sobald ich sie anerkenne. Und würdige. Mhm. Ja, dieses gegen die Grenzen gehen und gegen die Grenzen hauen, macht sie noch dichter. Mhm. Grenzen sind wichtig, weil sie eine Herausforderung sind. Aber wie komme ich über die Grenze weg? Mhm. Die Grenze ist wie eine Nussschale. Also sie schützt auf der einen Seite, aber sie behindert, dass man zum Kern kommt. Das ist auch wichtig. Wie die Logik ist auch eine Grenze. Die Logik ist genauso. Ja, bei den Aufstellungen, manche Leute sind gebunden an Familienmitglieder oder an Tote und das hat unterschiedliche Gründe. Mhm. Ja, ich hatte eine Aufstellung in Graz und da war eine Dame bei mir, die hat gesagt, meine Großmutter hatte Brustkrebs, meine Mutter hatte Brustkrebs und beide sind daran gestorben. Mir haben sie eine Brust abgenommen und ich habe so Angst, dass ich wieder Brustkrebs bekomme. Ne? In der Aufstellung standen dann Großmutter und die Mutter da und ich bin mit der Dame dorthin. Und jetzt gibt es in der Aufstellung, der erste Teil ist, ich muss mal anerkennen, was passiert ist. Mhm. Ja, also muss mal aussprechen, eine gewisse Wirklichkeit. Mhm. Ja, die muss ich mal anerkennen. Das ist eine der größten Probleme, da viele Leute vor dem Aussprechen dieser Wirklichkeit eine Scheu haben.
Also ich achte, weil dass du mein Vater bist zum
Beispiel. Ja, noch schlimmer. Also es können noch viel schlimmere Sachen sein. Stell dir mal vor, ich habe dann zu dieser Dame sagen lassen, sag zu deiner Mutter und sag zu deiner Großmutter, Mama, Oma, ich habe das Gleiche wie ihr. Und das verbindet uns. Also die Bindung ist ja nicht nur in der Liebe. Mhm. Sie ist auch in der Übernahme des Schweren. Das ist eine Bindung. Mhm. Das ist der erste Satz, ist jetzt diese Tatsache. Mhm. Ja, sie verbindet. Sie haben alle das Gleiche.
Ja. Ne?
Jetzt kommt aber der Lösungssatz. Wie kann sie sich aus der Krankheit lösen, ohne die Bindung zur Großmutter und zur Mutter zu verlieren.
Indem sie das würdigt, den Weg, den sie gegangen sind.
Ja, das ist noch einfacher.
Ich achte euren Weg, aber ich mache es jetzt anders.
Ja, das geht oft nicht. Also das ist oft zu simpel und zu billig.
Na gut.
Nicht? Also der Satz lautet, bitte schaut freundlich auf mich, wenn ich gesund werde. Mhm. Also ich frage um Erlaubnis, gesund werden zu dürfen. Ja, das hat für die Klientin einen großen Vorteil. Sie kann ihre Bindung behalten und weiß, sie braucht kein schlechtes Gewissen haben, sie kann es mit gutem Gewissen auch gesund zu werden. Sie musste gegen nichts kämpfen. Was hat oft ein Chirurg für eine Chance gegen die Bindung? Ein Kindersatz oder ein Glaubenssatz in der Person aufrechterhalten. Ne? Das sind so. Wir haben viele von diesen Beispielen, aber ich möchte da nicht zu sehr auf diese Beispiele alle eingehen, denn man müsste die wirklich erleben auch in dieser Geschichte. Ne? Also man muss zu den Seminaren kommen und dann erlebt man dort Sachen, wo man sagt, das ist unglaublich. Also, ich habe nur beim letzten Seminar, war eine nette Dame, die hat gesagt, wenn ich das vor 30 Jahren gewusst hätte, was ich jetzt weiß und in den eineinhalb Tagen erfahren habe, wäre meine Ehe nicht in Brüche gegangen. Dann möchte ich noch ein bisschen über Männer und Frauen was erzählen. Denn die Grundlage unseres Lebens ist ja das Männliche und das Weibliche. Und wie schaut das eigentlich aus in der Beziehung zwischen Mann und Frau? Nicht? Man muss sagen, Mann und Frau sind in jeder Hinsicht gleichwertig. Aber der kleine Unterschied zwischen Mann und Frau ist der größte der Welt. Ja? Mann und Frau sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht und es hängt mit der Hormonstruktur zusammen. Also ein Mann wird in der Tiefe niemals verstehen können, wie eine Frau fühlt. Und eine Frau wird das auch nicht verstehen, in der Tiefe, wie ein Mann sich fühlt. Nicht? Obwohl manche Frauen da denken, sie wüssten das, weil sie haben sie ja geboren, die Männer. Nicht? Aber das ist nicht so. Nicht? Und jetzt passiert Folgendes. Dadurch, das erste Gesetz, wenn wir auf diese Welt kommen, ist ja der Dualismus. Also alles entsteht in Gegenteilen. Ja. Und das zweite Gesetz ist die Anziehung. Diese Gegenteile möchten sich wiederfinden. Und jetzt kommen so ein paar Aussagen. Ich muss jetzt ein paar Aussagen machen. Nicht? Ein Mann wird durch eine Frau erst richtig zum Mann. Und eine Frau wird durch einen Mann erst richtig zur Frau. Warum? Der Mensch selber ist ein universelles Wesen. Seine Seele hat zwei Anteile. Einen männlichen und einen weiblichen. Man nennt das Anima und Animus. Ja? Und im Prinzip kann ja beide Geschlechter darstellen. Aber durch die Geschlechterrolle oder durch den Körper hat er einen Teil bekommen. Ne? Wenn sollte sich dieser Mann und diese Frau heterosexuell entscheiden und sie sind beide zusammen, ne, dann wäre es sehr gut, wenn der Mann auf seinen weiblichen Anteil in dieser Beziehung verzichtet und den der Frau überlässt. Und sich voll auf die männliche Seite stellt. Und wenn die Frau auf ihren männlichen Anteil verzichtet und sich voll auf die weibliche Seite stellt.
In der Beziehung?
In der Beziehung. In der Beziehung. Ne? Das wäre sehr gut. Was jetzt typisch männlich oder typisch weiblich ist, muss man da jetzt nicht ausführen oder sowas. Ne? Manche wollen da immer Beispiele, aber das gibt es keine Beispiele. Jeder sieht das anders. Ne? Natürlich gibt es auch mehr weibliche Männer, und männliche Frauen gibt es genauso, aber da passt immer ein Partner dazu auch. Gibt es genauso dazu. Ne? Kann genauso sein. Ne? So, jetzt ist aber folgendes Problem, wenn ein Ehepaar über eine längere Zeit zusammen ist, dann wird durch den Austausch, weil sie ja ständig geben und nehmen, der Mann weiblicher und die Frau männlicher. Und das ist nicht schlecht, also das ist kein Problem. Ne? Aber das Feuer geht ein bisschen verloren. Die Anziehung. Und hier gibt es Tipps. Ne? Also es ist zum Beispiel sehr gut, wenn der Mann wie ladet sich ein Mann männlich auf? Unter Männern.
Was war das?
Unter Männern.
Unter Männern, ja.
Und wie ladet sich die Frau weiblich auf? Unter Frauen. Also einmal in der Woche, einmal in 14 Tagen, Mann mit den Männern, Kumpels weg, Frau mit den Freundinnen weg. Und danach geht es wieder ein bisschen besser.
Manche Dinge sind so schön einfach.
Wir sprechen ja so ein bisschen über Beziehungen und über einfache Dinge auch. Die Aufstellungen selber können höchst dramatisch sein. Ja. Ja. Und es kommt hier alles vor, was es in menschlichen Beziehungen gibt. Und Es ist nicht so, dass wir das beim Aufstehen verhindern wollen oder dass wir das wollen, dass die ganze Welt plötzlich gut ist oder so etwas. Aber manche Leute haben einen enormen Druck und ein enormes Bedürfnis, Dinge aus ihrem Schicksal und ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen.
Ja.
Ja? Und wir sagen ja, dass wir haben ja einen Zeitfluss. Zeit ist ja auch ein Phänomen. Ja, ja. Auch bei der Familienaufstellung hast du ja die Zeit. Ne? Den Großvater, den Vater, die Großmutter, dann die Mutter. Und da habe ich was Schönes gehört. Sagt man, die Gegenwart, also Raum ist die Gegenwartstruktur der Zeit. Mhm. Ja? Also einen Raum gibt es eigentlich nur im Jetzt. Mhm. Ja? Die Vergangenheit sind Fakten. Und die Zukunft sind Möglichkeiten. Mhm. Ich kann die Möglichkeiten in der Zukunft ändern, indem ich meine Blickweise und meine Verhaltensweise auf die Fakten der Vergangenheit ändere. Mhm. Denn wenn ich im Streit in der Vergangenheit hängen bleibe, ja, dann wird die Zukunft für mich nichts besonders Schönes.
Ja. Ja.
Oder es wird halt eine Zukunft sein, die auch in diese Richtung geht. Nicht? Mhm. Und das ist die Aufgabe in den Aufstellungen. Wir schauen, was war, aber wir schauen auch in die Zukunft. Wie könnte es weitergehen mit meiner Firma? Wie könnte es weitergehen mit meiner Ausbildung? Wie könnte es mit meiner Beziehungsfähigkeit weitergehen?
Also es ist jetzt nicht im Sinne von, ihr sagt damit dann die Zukunft voraus, sondern nein. Wo fließt es am besten? Ja. Wo, in welcher Ordnung?
Ich hatte eine Dame, die hat die ganze Aufstellerseminar, hat sie gesagt, ja, sie hat schon 40, 50 und sie hatte eine große Liebe in ihrem Leben und da ist ein Sohn hervorgekommen und das war sehr schön. Und sie wartet jetzt auf wieder die große Liebe. Mhm. Und am Ende des Seminars habe ich einen Mann genommen und am Ende des Seminarraums hingestellt und habe gesagt, komm bitte, stell dich mal dorthin und schau den Mann mal an. Das ist die große Liebe. Und wir haben sofort gesehen, wie die Frau zusammenzuckt und wie sie ganz die Liebe angestarrt hat. Und dann bin ich zur Liebe und sage, die war ganz freundlich, sage, was siehst du, wenn du die Frau siehst? Sagt er, sie ist gar nicht bereit für mich. Und dann ist die Frau gesagt, das ist so eigenartig, ich habe das jedem erzählt, ich warte auf die große Liebe. Wie ich sie gesehen habe, wollte ich davonlaufen. Also man sieht auch für die Zukunft, also wie ist meine Position zurzeit? Und was sind Irrtümer? Ja? Und was sind nur Enttäuschungen? Was sind Täuschungen?
So, was Täuschungen? Sind Täuschungen? Genau. Positiv genommen Enttäuschungen. Ja,
also es wird viel in den Aufstellungen enttäuscht.
Ja,
ja? Also die Täuschung endet und es wird geklärt. Mhm. Also das trübe Wasser klärt sich. Und ich glaube, dass jeder, der plötzlich klar sehen kann und der aus der Enttäuschung rauskommt, aus der Täuschung rauskommt, sagt, ja, also Gott sei Dank habe ich das gemacht. Das hat für mich einen sehr guten Effekt gegeben. Ne?
Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wenn du noch einen draufsetzen willst, gerne. Aber jetzt, so, das war für mich ein schöner Bogen.
Ja.
Ja, weil so wie das geflossen ist, dieses Gespräch, könnten wir hier noch zwei, drei Stunden
wir können noch reden,
sitzen. Ja. Richtig, ja. Vielleicht sehen wir uns einfach. Nochmal. Eines Tages
genau.
Wieder, fänd ich schön. Ja. Aber wie gesagt, wenn du noch etwas hast, was du,
unbedingt noch. Für alle Zuseher muss man sagen, eine der Grundlagen, Beziehungen zu haben, ist, dass man zugeben muss, dass man ein Bedürfnis nach Beziehung hat. Mhm. Ja? Viele sagen, nee, Beziehung, ich brauche ja keine. Nicht? Oder ja, ich nehme eine Frau oder ich nehme einen Mann, aber ich will ja eigentlich nichts von der. Nicht? Mhm. Also ich muss schon einen Bedarf haben an Beziehung. Und eigentlich hat jeder Mensch, also sehr viele Menschen einen Bedarf. Nicht? Manche sind sehr enttäuscht von Beziehungen. Aber Beziehung ist auf der einen Seite natürlich das Schönste, wenn es gelingt. Mhm. Aber das Schmerzlichste, wenn es nicht gelingt. Mhm. Und wie kann ich es wieder zum Gelingen bringen? Die Seminare heißen ja auch, wie das Miteinander gelingt. Mhm. Und das Wort gelingt ist dabei ein Hauptwort. Mhm. Ja? Weil zum Beispiel ein Kuchen, den kann man nicht machen. Ein Kuchen gelingt. Mhm. Ja? Das ist die Komponente, wo ich keinen Einfluss habe. Ja? Ich kann Liebe nicht machen. Ja, ich kann mich nur zur Verfügung stellen. Wenn sie da ist, kann ich nur sagen, ja oder nein. Mhm. Und wenn ich Ja sage, muss das vollständig sein. Ne?
Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, da sind noch eine Menge Themen, die beleuchtet werden aus einer anderen Perspektive. Da ist ja immer wieder klar. Perspektivwechsel, ja,
Wechsel
heißt auch Realitätswechsel, dass ich eine
komplette
andere Realität erschaffe.
Genau, ne? Ja. Ja. Und es sind die Grundlagen, wo wir mit unseren Füßen am Boden stehen.
Ja. Ja.
Wer den Boden und die Grundlagen, seine Herkunft nicht annehmen kann, wie soll es in der Zukunft weitergehen? Das ist die große Frage. Ne? Mhm.
Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, auch Sie, liebe Zuschauer, haben einen großen Gewinn aus diesem Gespräch mit Bernhard Werzer und mir entnehmen können. Und vielleicht sehen wir uns in dieser Konstellation auch bald mal wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Seminare sind auf www.werzer.org.
Genau. Ja. Werzer, www.werzer.org, ja. Also .org. Die blenden wir aber auch nochmal ein. Zu Ihrer Information. Sehr fundiert und auf bald bei Neue Horizonte TV.